E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. E-Learning Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung, Lernen und generell die Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. Vorab, wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn bei Spotify oder Apple bewertet, damit noch mehr Menschen ihn hören. Ja, wir starten in die erste Folge für 2024. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Jahr gekommen. Genau, unser heutiger Gast ist Yvonne Kröbel. Sie ist Director People and Culture bei Seal Network. Hier spreche ich über ein ganz spannendes Thema, und zwar geht es um kulturelle Fusion. Also, wie man erfolgreiches Change Management nach einem Unternehmenszusammenschluss betreibt mit dem Fokus auf eine Fusion der Unternehmenskulturen. Ja, Yvonne teilt hier ihre Erfahrungen und ihr Wissen, und in dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Yvonne, sehr schön, dass du heute da bist in der ersten Folge für 2024. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr.
Hallo Vanessa, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch und das wünsche ich dir natürlich auch.
Ja, vielleicht um dich kurz vorzustellen. Du bist Director People and Culture bei Seal Network. Vielleicht zum Einstieg, seit wann bist du bei Seal und warum hast du dich damals für diesen Arbeitgeber entschieden?
Ich bin tatsächlich seit 10 Jahren jetzt bei Seal. Ich habe im Dezember letzten Jahres mein Jubiläum gefeiert und ich habe mich damals sehr bewusst für Seal entschieden, weil das, was ich aus den Gesprächen, die ich dort hatte, mitnehmen konnte, war, dass es eine sehr, sehr offene Unternehmenskultur ist, ganz anders geprägt als das, was ich kannte. Ich kam aus einem sehr konservativen Umfeld und fand es total spannend. Also es wurden viele Möglichkeiten aufgezeigt, die man hat, Dinge auszuprobieren. Viele Felder im Bereich Human Resources, die auch für mich nochmal neu waren von den Schwerpunkten. Und ich habe einfach eine Riesenchance gesehen, mal in eine neue Welt reinzustuppern, gerade auch im E-Commerce-Bereich. Und ich war einfach Feuer und Flamme schon ab dem ersten Gespräch. Von daher, und man sieht an den 10 Jahren, glaube ich, ich habe es nie bereut.
Ja, ich glaube, wir können zusammen Firmenjubiläum feiern. Ich bin auch so ziemlich genau 10 Jahre bei der IMC. Da erlebt man ja auch schon einiges mit. Da kannst du im Gespräch ja auch einiges an Entwicklung uns noch verraten.
Auf jeden Fall.
Noch zu deiner Rolle. Du bist ja Director People and Culture. Was heißt das denn genau? Also mit welchen Themen beschäftigst du dich?
Also ich bin für die gesamte Mitarbeiterführung zuständig, als auch die Entwicklung. Damit connected ist dann natürlich auch der Ausbau der Unternehmenskultur. Früher nannte man es Human Resources, heute ist es People and Culture. Ich glaube, der Begriff ist vielen auch noch sehr gängig. Und es geht darum, Personalstrategien zu entwerfen, ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen für bestehende Mitarbeiter, als aber natürlich auch mit der Arbeitsmarktsituation attraktiver Arbeitgeber für mögliche Talente zu sein, da auch entsprechend dann runterzubrechen in die verschiedenen Bereiche, Kultur, Entgelt. Und das ist so meine Hauptaufgabe. Und das Thema New Work, was ja in aller Munde ist, ist so ein bisschen meine Passion geworden in den letzten Jahren. Gerade im E-Commerce-Bereich haben wir gesehen, wir müssen uns noch mehr bewegen. Viele Unternehmen, die natürlich viel flexiblere Ansätze auch aufgrund der letzten Jahre und der Situation einfach gestartet haben. Da haben wir auch gemerkt, da müssen wir noch mal besser werden und uns auch stetig weiterentwickeln als Unternehmen, um da auch mithalten zu können. Und ich glaube, wir haben uns da als sehr guter Arbeitgeber in den letzten Jahren positionieren können. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Also ich balanciere sozusagen Unternehmensinteressen als auch Mitarbeiterinteressen und das Ganze dann noch mal attraktiv für den Markt zu machen.
Ja. Und dein Arbeitgeber, wer jetzt Seal nicht kennt, also ich hatte es auch gegoogelt und dann stand direkt führender deutscher Online-Anbieter von Lotterieprodukten. Habe ich gedacht, oh Gott, ich kenne mich mit Lotto ja gar nicht aus. Also vielleicht, dass du das Unternehmen mal ganz kurz für jemanden vorstellen kannst, der sich jetzt auch.
Ja, sehr gerne. Also die Seal Network ist eine E-Commerce-Unternehmensgruppe und wir haben ein sehr breites Spektrum. Das, was du gefunden hast, führender deutscher Anbieter von Lotterien, ist sicherlich das kennzeichnendste von allen. Aber wir haben ein sehr einzigartiges Geschäftsmodell, weil wir verschiedene Geschäftsfelder haben, die wir bedienen. Also das bekannteste ist, glaube ich, die Tochtergesellschaft Lotto24. Hierüber ermöglichen wir dann eben die Lotterieteilnahme an den staatlichen Lotterien als auch eigene Lotterieprodukte. Dann haben wir noch die Seal Instant Games. Hier bieten wir Automatenspiele an. Das ist auch ein recht neues Geschäftsfeld für uns. Dann gibt es die Seal Ventures. Du merkst schon, wir haben einige Felder und ein breites Spektrum. Die Seal Ventures, damit investieren wir in spannende Geschäftsmodelle im Online-Lotteriebereich. In Spanien haben wir tatsächlich auch noch einen Sitz. Da gibt es die Seal Iberica. Hier haben wir eine Kooperation mit der öffentlich-rechtlichen spanischen Blindenlotte-Organisation ONCE. Das machen wir auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren und haben da eine sehr erfolgreiche Kooperation. Da haben wir auch noch mal ein Team von rund 30 Mitarbeitern, die in Spanien sitzen. Und so sind wir eigentlich immer auf der Suche nach Innovationen für uns selber und uns weiterzuentwickeln. Natürlich wollen wir diese Marktposition, die wir haben, weiter stärken, aber wollen auch damit unterstützen, dass das ganze Thema Online-Lotterien weiterhin sehr innovativ sozusagen auf dem Markt betrieben wird, unterstützen andere Unternehmen und das sozusagen voranzutreiben.
Ja, ja, super spannend. Jetzt hast du auch schon so, gerade jetzt, wenn wir den Blick auf die Kultur lenken, ja ganz unterschiedliche Sparten genannt, von staatlicher Lotterie über Games. Du hast ja auch im Vorgespräch, wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch, hast du auch gesagt, das Besondere ist die Unternehmenskultur bei Seal und auch so außergewöhnliche Benefits, die er bietet. Jetzt meine Frage, kannst du die Kultur bei Seal beschreiben und ist das überhaupt eine, die man da jetzt so sagen kann, die ganzheitlich gespannt ist über alle Sparten?
Ich glaube, Kultur ist ja ein sehr individuelles Thema, was unterschiedliche Facetten einfach nochmal bringt. Und die Herausforderung als Unternehmen ist ja, eine Kultur zu schaffen, bei der sich Mitarbeiter wohlfühlen, wo Individuen sich respektiert fühlen, die auf Diversität abspielt, aber auch einen sicheren Rahmen schafft. Ich glaube, das Thema, was Unternehmen heute haben, ist, eine sichere Arbeitsumgebung zu schaffen, um dadurch auch Talente zu binden. Das ist ganz wichtig und sollte immer im Fokus stehen. Da machen wir viel. Da machen wir viel im Bereich Spielerschutz auch. Ich glaube, was uns auch ausmacht, ist eben die Seriosität, wie wir als Unternehmen agieren, als aber auch, wie wir unsere Kultur leben. Und unsere Kultur intern ist definitiv geprägt von ganz viel Transparenz, offener Kommunikation. Wir unterstützen Innovation, als aber auch unterstützen Mitarbeiter darin, wirklich auch offen kommunizieren zu können. Also zu sagen, wir haben eine offene Kommunikation ist eins, aber das wirklich auch aktiv zu unterstützen, zu fördern durch Tools. Wir haben Feedback-Umfragen, die wir jede Woche abfragen. Wir haben Feedback-Runden über Performance-Management-Gespräche, wo Mitarbeiter auch wirklich die Möglichkeit haben, in einem sicheren Rahmen Feedback zu geben. Ich glaube, wir haben sehr ambitionierte Ziele als Team, als Unternehmen. Wir unterstützen die Mitarbeiter sehr darin. Aber was wir auch sehr gut können, ist eben offen kommunizieren, wenn was nicht funktioniert hat. Und wichtig ist, dass man das auch entsprechend mitnimmt und sagt, was war unser Learning, weil darum geht es am Ende. Und insgesamt, glaube ich, ist es die Offenheit, die uns da ausmacht, der respektvolle Umgang miteinander. Da legen wir auch sehr, sehr viel Wert drauf. Wir haben auch immer mehr den Fokus auf das Thema Diversity, Inclusion. Das sind ganz wichtige Themen für uns, die wir auch nochmal in einem großen Projekt im letzten Jahr auch nochmal neu beleuchtet haben und auch angefangen haben, dass das nicht nur als Initiative, sondern fest etabliert wird. Und ich glaube, aus dem Feedback, was wir bekommen von Mitarbeitern, ist es genau das, was Mitarbeiter schätzen, was neue Talente anzieht, was mich damals schon angesprochen hat. Von daher, man sieht, damals war es schon da. Und ich glaube, wir haben es einfach geschafft, das immer weiter auszubauen, weil wir uns ständig hinterfragen, auch schauen, ist das gut, was wir machen? Können wir noch was besser machen? Da einfach ganz flache Hierarchien auch haben. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied zu anderen Unternehmen. Man kann wirklich zum CEO an den Tisch gehen und mal ein Feedback geben, wenn einem was aus der Seele brennt. Und es wird auch ganz bewusst danach gefragt. Und das finde ich sehr schön. Und wie gesagt, alles in einem sehr sicheren Rahmen und alles, was wir tun, wird sehr offen auch mit den Mitarbeitern besprochen. Wir haben jeden Montag starten wir alle zusammen mit einem Meeting. Das ist das Monday Morning Meeting. wo wir Business-Updates geben, wo aber auch Teams in der Lage sind, dann auch zu präsentieren, woran sie gearbeitet haben, an Themen. Man kann wirklich, also man hat viele Möglichkeiten. Und ich glaube, diese Möglichkeiten der Entfaltung, die machen uns als, wirklich bringen ein sehr spannendes, ein spannendes Umfeld mit sich.
Das Monday-Morning-Meeting ist dann nicht teamintern, sondern wirklich abteilungsübergreifend.
Alle Mitarbeiter.
Okay, das ist ja auch spannend, einfach weil man, also wir haben das auch, aber ich kenne das als klassisches abteilungsinternes Meeting und hat dann jede Abteilung einen gewissen Redeslot. Also wird das nicht unglaublich lange dann auch?
Nein, also das wird bewusst. Wir haben da tatsächlich auch immer ein Vorbereitungsmeeting, wo wir schauen, was sind Themen, die auch wirklich relevant sind für alle Mitarbeiter. Damit man das natürlich auch fokussiert hat, sollte es Themen geben aus einzelnen Teams und nicht jedes Team hat ja beispielsweise ein Business-Update, was es mitgeben möchte. Dann gibt es auch noch viele andere verschiedene Formate, die man halt befüllen kann. Man kann ein Lunch-Meeting einstellen, eine Lunch-and-Learn-Session. Also da bieten wir verschiedene Plattformen, wo die Teams dann auch die Möglichkeit haben zu präsentieren. Wir arbeiten mit Slack. Auch da gibt es verschiedene Channels, wo sehr eifrig kommuniziert wird. Das heißt, wenn einen da Themen interessieren, so kann man es auch ein bisschen steuern, damit man auch nicht den kompletten Overload an Informationen hat. Das ist ja heutzutage auch ganz wichtig, wenn wir so an das Thema mentale Gesundheit denken. Wie gehen wir mit Informationen um? Ja. Und da sind wir natürlich auch sehr achtsam.
Ja, ja, super spannend. Ja, weil du auch jetzt eben Diversity schon angesprochen hast und ein Aspekt ist ja auch kulturelle Vielfalt. Also Diversity ist ja natürlich noch mehr, aber wir wollten ja heute auch über die kulturelle Fusion so ein bisschen sprechen. Ihr hattet ja auch zwischenzeitlich den Firmensitz zum Beispiel in London oder ihr habt auch, hast du eben gesagt, eine Geschäftsstelle in Spanien. Wie wirken sich denn diese kulturellen Unterschiede zwischen den Ländern auf diese Gesamtunternehmenskultur der Transparenz und Offenheit aus?
Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ausschließlich positiv. Was wir tatsächlich machen und was auch sehr wichtig ist, ist, dass wir regelmäßige Firmen-Events veranstalten. Also bei den regelmäßigen Firmen-Events ist es tatsächlich so, dass alle Mitarbeiter auch zusammenkommen. Meistens ist es hier rund um Hamburg. Wir haben ein großes Sommerfest im Jahr. Das ist ganz toll, wenn unsere Kollegen aus Spanien und aus England dann natürlich auch vor Ort sind. Und wir merken auch, dass das ganz, ganz wichtig ist. Also eins unserer Grundsätze ist auch, dass uns das sehr wichtig ist, voneinander zu lernen. Das heißt, wir haben auch crossfunktionale Teams, auch Mitarbeiter aus Spanien unterstützen dann auch schon mal die deutschen Kollegen. Wir tauschen uns aus, was sehr, sehr hilfreich natürlich ist. Und dieses Format des regelmäßigen Zusammenbringens bringt natürlich eine ganz tolle Kultur mit sich, weil sie sich einfach anreichert. Und das haben wir auch gesehen, darum haben wir das auch fest etabliert, dass es mindestens einmal im Quartal ein Firmen-Event gibt. Manchmal gibt es dann auch zum Beispiel einen Hackathon, an dem die Kollegen teilnehmen können. Das ist auch ganz toll, wo wir uns alle einschließen und wirklich einen Tag für das Thema Innovation nutzen, in crossfunktionalen Teams zusammenmischen und dann wirklich rausgehen, neue Ideen bringen im Bereich Lotterie oder auch bestimmte Themen, Diversity, was wir im letzten Jahr auch hatten, das ist ganz toll und das macht ganz viel auch. Und ich selber war jetzt auch im Dezember nochmal in Spanien, weil ich ja auch für alle Standorte zuständig bin. Und das ist einfach immer toll, auch zu sehen, wie funktionieren die Teams da. Aber man muss ehrlicherweise sagen, es ist gar nicht mal darum, weil das Team in Spanien sitzt, sondern einfach, weil jedes Team individuell arbeitet. Und das sehen wir auch hier bei den Teams, auch die Entwicklungsteams, die wir haben. Jedes Team ist da anders. Und da kommen wir wieder so ein bisschen zu dem People and Culture-Thema. Wir haben auch im letzten Jahr wieder, also wir passen jährlich unsere Working Policy an, wo wir festlegen, wie wir arbeiten wollen, wie viel Flexibilität geben wir. Und da ist es tatsächlich so, dass wir einen sehr großen Rahmen geschaffen haben für volle Flexibilität, die wir in die Teams geben. Das heißt, es gibt bestimmte Meetingstrukturen, die sind mandatory, wie zum Beispiel das Monday-Morning-Meeting, an dem alle teilnehmen. Aber dann gibt es auch für die Teams ganz viel Freiheit zu sagen, was braucht ihr, um erfolgreich miteinander zu arbeiten? Ich mit meinem Team, wir treffen uns jeden Morgen virtuell, weil ich auch eine Kollegin habe, die in Spanien sitzt. Das heißt, wir kommen jeden Morgen um 8.45 Uhr für eine Viertelstunde zusammen und trinken einen Kaffee zusammen und starten so gemeinsam in den Tag, um auch dieses Wir-Gefühl weiterhin zu stärken. Und dann haben wir Sprint-Plannings, auch wir arbeiten mit agilen Methoden bei uns im Team. Und jedes Team macht das individuell für sich, dass die sozusagen einen eigenen Rahmen schaffen können und sagen, wann müssen wir zusammenkommen, wann treffen wir uns in Person. Also wir unterstützen sehr, dass die Mitarbeiter auch zusammenkommen, weil wir einfach davon überzeugt sind, dass diese Kultur auch vom persönlichen Austausch lebt und da auch einfach Innovationen viel besser geschaffen werden, wenn man zusammen in einem Raum sitzt, und haben unser Office hier in Hamburg, da haben wir unseren Hauptsitz, auch nochmal umgebaut, haben einen Creative Space geschaffen, wo Workshops stattfinden können. Und das ist auch sehr, sehr gut angenommen worden. Und da kommen natürlich nicht nur die Teams an sich zusammen, sondern auch crossfunktionale Meetings werden oft in Person dann hier sozusagen durchgeführt.
Also eher jetzt in der klassisch, jetzt sage ich mal, HR-Abteilung, gibt so einen Überrahmen wie das Monday-Morning-Meeting oder auch wie viel remote gearbeitet wird. Und dann macht das aber die Führungskraft vom Team eben über diese Feedback-Umfragen mit dem Team gemeinschaftlich, die, wie es dann konkret im Team angeboten wird.
Genau, ich würde sagen, es wird wirklich auf Teamebene entschieden, dass die Führungskraft natürlich das mit dem Team bespricht. Sie ist in dem Moment der Organisator, zu sagen, was funktioniert gut. Und das haben wir tatsächlich zum Start der Working Policy. Vor 2 Jahren haben wir die etabliert, wo wir sozusagen das Minimum festgelegt haben von dem, wo wir sagen, hey, das ist ein Must-Have, das ist wichtig für uns, dass wir da zusammenkommen, das sind die Tools, die wir nutzen. Wir haben aber auch Benefits dort etabliert, wie zum Beispiel Work Where You Want oder heute nennen wir es Workation. Bei uns können Mitarbeiter bis zu 30 Tage im Jahr aus dem Ausland arbeiten, als auch Unlimited Vacation Days haben wir etabliert, schon vor 3 Jahren. Und das sind Benefits, die werden unglaublich gut angenommen, aber die brauchen ja auch einen gewissen Rahmen. Wann kann man die nehmen? Wie kann man die nehmen? Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sowas in der Policy festzuhalten, weil letztlich ist ein Rahmen, hilft ja auch, eine gute Teamarbeit zu fördern. Wenn es die gleichen Regeln für alle gibt, aber dann natürlich, glaube ich, mit der nötigen Flexibilität und Freiheit für Personen als auch Teams, da ein was zu schaffen, wo man sagt, das ist das perfekte Arbeitsumfeld. Das hat uns einfach sehr, sehr gut getan und zeigt sich auch darin, dass wir eine sehr hohe Retention Rate haben und genau auch sehr positives Feedback von den Teams und Mitarbeitern, die diese Flexibilität natürlich auch sehr zu schätzen wissen.
Ja, jetzt ohne zu weit abzuschweifen, wir kommen gleich nochmal zu dem Thema Unternehmenszusammenschluss. Jetzt hast du aber sowas angesprochen wie Unlimited Vacation Days oder Vacation. Wie wird es denn genutzt? Also werden die Sachen auch wirklich genutzt? Und wie kommt das an?
Ja, natürlich schauen wir uns auch die Zahlen dann mal an. Wie wird es genutzt? Und es wird tatsächlich genutzt. In beiden Fällen, also Workation haben wir gesehen, ist sogar im letzten Jahr, ist die Zahl nochmal deutlich nach oben gegangen. Wir haben insgesamt derzeit 38 verschiedene Nationalitäten. Wir haben viele Mitarbeiter, die auch noch Familie im Ausland haben. Und für die ist das natürlich eine ganz tolle Gelegenheit, auch da ihre Familie vielleicht länger zu besuchen. Das ist das, was wir sozusagen nochmal gespiegelt bekommen haben. Aber als auch Mitarbeiter, die sagen, Mensch, der Winter in Hamburg, wir kennen ihn alle, er ist lang, er ist dunkel, dieses Jahr noch besonders nass. Wir freuen uns einfach über die Gelegenheit, da auch nochmal eine Möglichkeit zu haben, länger Sonne zu tanken und in einem anderen Umfeld zu arbeiten. Und das ist eine ganz tolle Sache. Also das Workation ist deutlich nochmal nach oben gegangen im letzten Jahr. Und die Unlimited Days, muss man sagen, die werden auch genutzt, aber auch in einem absolut überschaubaren, guten Rahmen. So würde ich es mal aus Arbeitgebersicht nennen. Weil wir einfach auch sehen, dass Mitarbeiter da sehr sorgsam mit umgehen. Die Unlimited Vacation Days sind natürlich auch dafür gedacht, zu sagen, mein Urlaub ist aufgebraucht, aber ich hatte einfach so viel zu tun. Ich war einfach sehr gestresst. Ich brauche einfach noch mal einen Tag mit meiner Familie oder es war einfach so viel los. Ich habe eine besondere Familiensituation. Dann wird das mit dem Team abgesprochen und das ist halt auch Teil der Policy, dass man es mit dem Team bespricht, weil letztlich muss es ja natürlich auch jemand auffangen und mit der Führungskraft, die es dann auch genehmigt. Und es wird genutzt und es ist ganz toll. Also wir hatten gerade auch eine Mitarbeiterin, die uns da auf LinkedIn einen sehr netten Post geschenkt hat, die einfach die Zeit tatsächlich für ihre Kinder genutzt hat, die gesagt hat, ich habe mir 2 bewusste Tage nochmal genommen, um die mit meinen Kindern einzeln zu verbringen und war da so dankbar für. Und das sind Mitarbeiter, die gehen immer die Extrameile. Das muss man einfach sagen. Es ist ja heute durch die Flexibilität auch nicht mehr so, dass man einen ganz eingegrenzten Arbeitstag hat. Durch die Flexibilität kann man auch sagen, Mensch, ich mache gerne heute Abend noch mal was, wenn alle Kinder schlafen. Und es ist wirklich ein Geben und ein Nehmen. Und ich finde es einfach toll, dass wir das anbieten, dass Mitarbeiter das nutzen, so wertschätzen. Und man merkt einfach, dass so viel Loyalität auch fürs Unternehmen und die Mitarbeiter haben eine unglaubliche Passion für uns als Unternehmen. Und da sind viele Mitarbeiter, die wie ich schon sehr lange dabei sind. Und immer wenn wir über das Unternehmen sprechen, dann ist es wirklich so, dass man denkt, ja, es ist wirklich toll. Und es ist toll, wenn man es dann selber auch nochmal sagt. Mhm. Wenn man sich, es ist auch nicht selbstverständlich. Und ich glaube, das ist eher die Herausforderung, dass man all diese Dinge, dieses Paket dann nicht für selbstverständlich nimmt, weil ich glaube, dass wir da sehr, sehr viel anbieten.
Ja, und wirkt sich dann auch gut aus auf die Brand Awareness, wenn es ja jetzt ein LinkedIn-Post war und wahrscheinlich dann, hattest du ja auch gesagt, um Bewerber zu finden, um Talente zu halten.
Okay. Genau.
Ja, dann, auch wenn wir darüber noch viel mehr sprechen könnten, wir wollten heute ja den Fokus auch auf Learning and Development Strategien während eines Unternehmenszusammenschlusses legen. Und bei euch war es ja so, dass 2019 ihr hattet, du hast sie schon erwähnt, bei den Sparten, die Lotto 24 AG durch Siehl übernommen wurde. Kannst du vielleicht kurz noch was zu den Unternehmen vor dem Zusammenschluss sagen? Also wie viele Mitarbeitende gab es da? Wie waren die Kulturen? War das jetzt, war da schon in beiden diese Transparentoffenheit oder war da was, wo man gesagt hat, oh, da muss man dran arbeiten, da sind Unterschiede?
Ja, ich glaube, es sind 2 sehr ähnliche Kulturen zusammengekommen. Ich glaube, beide Unternehmen waren sehr mitarbeiterfreundlich, sehr offen in der Kommunikation. Ist schwierig zu beurteilen natürlich am Ende, weil jeder da auch einen individuellen Blick drauf hat oder wahrnimmt und vor allen Dingen, wenn man natürlich nur Teil der einen Kultur war. Aber was mir einfach begegnet ist, war sehr, sehr viel Offenheit. Man darf natürlich nicht vergessen, so ein Betriebszusammenschluss ist natürlich immer ein großer Change-Prozess. Das heißt, viele Mitarbeiter sind in einer besonderen Situation, Dinge verändern sich, man viel Unsicherheit natürlich auch und da war ganz klar der Fokus aus unserer Sicht auch gelegt, zu sagen, wir wollen das sichere Umfeld schaffen, wir wollen die Leute zusammenbringen. Und man hat einfach gesehen, dadurch, dass beide Kulturen sehr ähnlich waren in der Offenheit, in der Transparenz, in der Kommunikation, haben sich, glaube ich, die beiden Mitarbeiterseiten sehr, sehr schnell zu einem zusammengefunden. Also das war aber auch geprägt natürlich davon, dass man sehr offen in der Zeit immer kommuniziert hat. Man hat Mitarbeiter sehr früh abgeholt, als auch eingebunden. Und das war, glaube ich, ein entscheidender Faktor in diesem ganzen Prozess. Und letztlich waren es keine großen Kulturunterschiede, die aufeinander getroffen sind, sondern ich glaube, auch da war es eher bereichernd, weil natürlich unterschiedliche Perspektiven nochmal zusammengekommen sind. Aber wir haben ja auch heute es sind Siehl-Mitarbeiter und das hat sich einfach natürlich entwickelt. Aber wie gesagt, es ist ein sehr individueller Prozess für jeden Einzelnen, so eine Veränderung, wenn man natürlich aus einem anderen Unternehmen dann in so einen Zusammenschluss kommt. Aber ich glaube, durch die offene Kommunikation hat das sehr gut funktioniert und letztlich sind wir alle Siehl und ich glaube, das macht uns auch aus, dadurch, dass wir sehr offen sind, hat sich da hoffentlich niemand außen vor gefühlt.
Okay, weil du jetzt so sagst, wir sind Siehl, also da wäre eine Frage, legt ihr mehr Wert drauf, kulturelle Unterschiede dafür zu sensibilisieren oder wirklich eine gemeinsame Kultur, wir sind Siehl, zu schaffen?
Es ist definitiv eine gemeinsame Kultur, weil uns das auch ganz wichtig ist. Wir sind ja auch derzeit dabei, wir haben über 20 offene Stellen derzeit, die wir jetzt neu besetzen. Und wir freuen uns da über jeden, der auch nochmal neuen Input mitbringt. Und was wir auch haben, wir haben einen Onboarding-Prozess etabliert, der auch ganz viel Feedback abfragt von neuen Mitarbeitern, einfach um auch nochmal die Sicht von außen zu bekommen, dass wir eben das, von dem wir glauben, dass es halt richtig gut funktioniert, auch da immer nochmal Möglichkeiten da sind. Hey, was können wir anders machen? Was hat vielleicht jemand wahrgenommen, der gerade erst im Unternehmen ist? Und ich glaube, damit fängt es dann auch schon an. Und was wir immer haben und auch immer bieten, ich hatte das eingangs schon mal gesagt, sind verschiedene Tools, um Feedback zu geben, aber dieses Bewusste auch danach fragen, die Konversation zu haben und zu sagen, Mensch, was können wir denn noch anders machen aus deiner Sicht? Wollen wir was umsetzen? Ja, da sind wir ja sehr happy mit.
Also du hast ja auch gesagt, es war viel Change Management schon. Könntest du vielleicht noch gerade darauf eingehen, also wie ihr den Change Management Prozess während dem Unternehmenszusammenschluss gestaltet habt, also die Schlüsselmaßnahmen, die ihr von der HR-Abteilung ergriffen habt, eben um diesen Übergang aktiv zu gestalten und eben die Zielkultur zu etablieren?
Also das sind auf jeden Fall die Punkte offene Kommunikation, Transparenz über die nächsten Schritte, Mitarbeiter frühzeitig eingebunden zu haben. Das heißt, man hat immer auch, es gab keine dunklen Räume, in denen man nicht wusste, was passiert. Das heißt, die Unternehmensführung als auch die HR-Leitung, die zu diesem Zeitpunkt da war ich noch nicht in dieser Position, hat sehr viel Zeit in das Thema Kommunikation investiert. Das heißt, es gab Kommunikationspläne, wann muss wer abgeholt werden. Also es war eine sehr gute Struktur auf den ganzen Prozess gelegt. Und der hat dann letztlich auch dazu geführt, dass Mitarbeiter, glaube ich, sehr viel Sicherheit gewonnen haben. Weil es geht ja am Ende um das Thema Sicherheit, das wieder reinzubringen in eine Veränderung, die für alle schon natürlich auch eine große ist. Man weiß nicht, was tut sich durch so einen Unternehmenszusammenschluss. Gibt es Veränderungen? Gibt es Veränderungen im Geschäftsmodell? Und ich glaube, da hat man natürlich durch die Kommunikation als auch die Einbindung der Mitarbeiter und vor allen Dingen das Ganze auch auf Augenhöhe. Das war ganz wichtig, dass wirklich Führungskräfte mit Mitarbeitern gesprochen haben, Mitarbeiter zusammengebracht worden sind, sich auszutauschen. Das hat einfach der Erfolg am Ende gezeigt, dass das wirklich gut funktioniert hat. Also eine gute Struktur, Kommunikationsstruktur, Transparenz in den Themen, Sicherheit wieder zu schaffen, indem man auch wirklich die Prozesse etabliert, wirklich Schritt für Schritt, nicht einfach hingeht und sagt, so arbeiten wir aber hier, da auch wirklich offen zu sein. Und das hat man auch gemacht, zu sehen, okay, was hat auf der Seite, auf der anderen Seite, die jetzt quasi zusammenkommt, vielleicht gut funktioniert und was können wir davon vielleicht nehmen, was bei uns dann auch am Ende zu einer Verbesserung führen könnte. Man ist nicht einfach hingegangen und hat gesagt, so wir auf der einen Seite und die andere Seite, sondern man hat wirklich geschaut, wie können wir das Beste aus beiden Welten sozusagen zusammenbringen. Und da es ja kaum aus meiner Sicht große kulturelle Unterschiede gab oder auch in der Art, wie zusammengearbeitet wurde, war das natürlich sehr entspannt.
War das dann ein Change Management Projektteam oder?
Tatsächlich ja, es gab ein Projektteam und ich glaube, das war auch in dem Moment sehr, sehr wichtig, dass man wirklich Ressourcen dafür auch zur Verfügung stellt, weil das ist natürlich nichts, was man nebenbei macht. Und man muss auch sagen, das war der Hauptfokus in dieser Zeit, weil es gibt am Ende nichts Wichtigeres, als diese Ressource Mensch ja sicherzustellen, als aber auch diese Sicherheit wieder zu schaffen. Und da gab es dann ein dediziertes Team, was sich ausschließlich damit beschäftigt hat, kommuniziert hat. Jemand, der für die Kommunikationspläne verantwortlich war, Transparenz. Und da wurde sich auch aus allen Ebenen ausgetauscht. Und ich glaube, das findet sich auch in unserer Kultur wieder, diese flachen Hierarchien, wirklich Mitarbeiter auch mit einzubinden in den Prozess. Es ist kein Top-Down-Approach, den wir haben. Und ja, das ist ja auch nochmal eine Wertschätzung, die man dann den Mitarbeitern mitgibt.
Und welche Rolle hat Learning und Development während und nach dem Zusammenschluss gespielt?
Es war tatsächlich so, dass Learning und Development, wir hatten eine Position, gab es im Team. Der Mitarbeiter hat sich aber persönlich verändert und ist wieder zurück nach Süddeutschland gezogen. Diese Rolle wurde dann erstmal nicht nachbesetzt, weil der Fokus tatsächlich dann mehr auf den Themen Change Management noch war und des Sicherstellens wieder, dass das neue neu geschaffene Umfeld sozusagen wieder die gleiche Sicherheit gibt wie alles andere. Dann haben wir aber auch wieder gemerkt, gerade in den letzten Jahren, dass das einfach ein so wichtiger Retention-Faktor ist, dass man Entwicklungsmöglichkeiten gibt, dass wir voneinander lernen und dass wir einfach aus dem Team raus nicht die richtige Kapazität haben wie jemand, der als Position reinkommt ins Unternehmen, dafür auch den verantwortlichen Kopf darstellt und sagt, ich kümmere mich um die Strategie. Ich kümmere mich darum, wie wir Learning und Development im Unternehmen strategisch an die Unternehmensstrategie vorantreiben. Und deshalb haben wir diese Rolle tatsächlich neu ausgeschrieben vor über einem Jahr und sind sehr glücklich da auch, dass wir die neu besetzen konnten und haben jetzt einen Kollegen, der sich ausschließlich um dieses Thema kümmert bei uns. Und das ist natürlich eng verbunden mit der Unternehmensstrategie, weil die Unternehmensstrategie ist auch basierend darauf, dass wir uns als Unternehmen stetig weiterentwickeln wollen. Wir wollen ausbauen, wir wollen neue Geschäftsfelder erkunden. Und das geht natürlich einher damit auch, dass sich Mitarbeiter weiterentwickeln und überhaupt auch die Möglichkeiten haben. Und gerade wenn man selber darüber nachdenkt, ich selber konnte den Karriereschritt im Unternehmen machen, was natürlich einfach eine tolle Gelegenheit ist, das versuchen wir natürlich auch weiter zu schaffen, dass Mitarbeiter sich intern weiterentwickeln können. Natürlich hat man nicht immer die passende Position bereit, aber es geht auch nicht immer nur um eine Position, sondern es geht auch um voneinander lernen, weil das auch wieder die Kultur anreichert. Das schafft ein Miteinander und wir haben also auch Play as a Team ist einer unserer Werte und ich glaube, das macht uns auch aus. Das funktioniert nur auf einem regelmäßigen Austausch und eben voneinander lernen. Und dazu muss man die Plattformen bieten und die Tools. Und genau, deshalb sind wir sehr froh, dass wir da den Invest sozusagen getätigt haben und auch wieder diese Stelle geöffnet und besetzt haben, sehr erfolgreich und sehen auch, dass das einfach sehr, sehr gut angenommen wird, dass wir in das Thema investieren.
Ja, und welche Tools, Plattformen und Inhalte habt ihr jetzt, um speziell für kulturelle Themen zu sensibilisieren? Also zum Beispiel Inhalte, habt ihr ein spezielles Training zur Unternehmenskultur?
Also wir haben verschiedene Sachen tatsächlich und das ist ganz toll. Ich starte mal mit der Plattform, die wir etabliert haben. Wir haben eine Learning- und Development-Plattform etabliert, auf der wir verschiedene Trainings anbieten. Das sind Web-Based-Trainings. Als darüber können aber auch in-Person-Trainings gebucht werden. Wir haben natürlich parallel eine Strategie erarbeitet, in der wir sagen, welche Trainings sind eben genau, wie du es gerade genannt hast, für unsere Kultur besonders wichtig. Welche Trainings sind vielleicht gerade für Führungskräfte brandaktuell, um sie auch zu unterstützen in der Strategie, in den Themen, die wir einfach sehen. Wir haben im letzten Jahr einen Performance-Management-Prozess wieder neu ausgerollt. Hierüber ist das Thema Feedback natürlich ganz präsent nochmal aufgekommen. Da haben wir ein großes Training zusammengestellt, wo Führungskräfte zusammenkommen und nicht nur Informationen bekommen, sondern auch eine Austauschplattform geschaffen haben, in der sich ausgetauscht werden kann darüber, was sie erlebt haben, was sie gut befinden, was vielleicht nicht gut funktioniert hat, um hier auch von anderen zu lernen. Das Führungskräftethema ist demnach auch sehr wichtig. Aber eigentlich fängt das Ganze schon beim Onboarding-Prozess an, weil auch hier gibt es tatsächlich eine Session zum Thema Werte, wo wir unsere Werte vorstellen, was das heißt. Und dann gibt es auch da eine kleine Trainingseinheit nochmal dazu, wo wir mit den neuen Mitarbeitern auch geführt nochmal durchgehen, zu sagen, was heißt es eigentlich von uns? Weil letztlich kann man sich natürlich einen Wert auf die Wand schreiben, aber entscheidend ist ja auch, wie es gelebt wird im Unternehmen und wie wir es leben und wie wir den Prozess auch gestalten, welche Tools bieten wir an. Also fürs Feedback ist es zum einen natürlich ein Training und das rollen wir jetzt im Januar für alle Mitarbeiter aus, dass wir sagen, wir haben da einen tollen Standard etabliert. Wie schafft man einfach einen sicheren Rahmen, einen Leadership-Standard zum einen, aber auch wirklich das Empowerment der Mitarbeiter zu sagen, okay, was ist eigentlich ein gutes Feedback? Wie gebe ich ein kritisches Feedback, dass man sagt, man etabliert gewisse Standards auch über diese Trainings? Das ist uns auch ganz wichtig, weil wir immer eigentlich einen sehr hohen Anspruch haben, auch an Führungskräfte. aber dann auch das zu leben, also dauerhaft in einem Prozess, im Feedback-Tool, in dieser wöchentlichen Umfrage, von der ich eingangs schon mal gesprochen habe, da gibt es wöchentlich 5 Fragen, um zu sehen, hey, wie fühlt sich der Mitarbeiter, gibt es Themen, die man loswerden möchte, aber natürlich bietet so ein Tool nicht den kompletten Ersatz für den persönlichen Austausch. Und den schaffen wir dann auch wieder über andere Tools, wie zum Beispiel Feedback-Gespräche aus dem Performance-Management-Prozess. Und da sehen wir uns als People and Culture Team natürlich in der ganz klaren Organisationsrolle. Und unser Learning und Development Manager kümmert sich dann natürlich um die Ausgestaltung der Trainings und auch zu schauen, was sind Themen. Und wir haben gelernt, dass gerade aus den Trainings so viel wertvoller Input und Informationen nochmal für uns kommen, zu sehen, hey, wo bedarf es denn eigentlich noch einem anderen Training? Was sind noch Themen, die die Mitarbeiter beschäftigen? Ist es zum Beispiel, braucht es nochmal eine extra Sektion für das Thema kritisches Feedback etc.? Also wir lernen ganz viel von unseren Mitarbeitenden und das finde ich sehr, sehr bereichernd.
Ja, du hast ganz am Anfang mal so das Thema mentale Gesundheit. Es darf auch alles nicht zu viel werden. Wie entscheidet ihr, was verpflichtend ist jetzt an diesen Trainings und was nicht? Und hält jeder Mitarbeitende jetzt wirklich so einen Plan für sich, wo man dann auch weiß, okay, das ist nicht zu viel? Und wenn ja, wird dieser Plan dann von einer Person, dem einen Learning and Development Manager, händig gemacht? Oder wie läuft das?
Sowas findest du bei uns definitiv nicht. Also es ist tatsächlich so, dass wir im Bereich Leadership, da haben wir tatsächlich, wir haben eine sogenannte SEAL Academy geschaffen, als auch eine SEAL Leaders Academy. Bei Führungskräften ist es tatsächlich so, dass uns schon sehr wichtig ist, dass es da Standards gibt, weil das natürlich eine Auswirkung hat auch auf das ganze Unternehmen. Wir haben auch sehr junge Führungskräfte, Mitarbeiter, die halt wirklich neu in die Position gekommen sind, viele, die schon sehr, sehr erfahren sind, und da bedarf es natürlich individueller Dinge, individueller Unterstützung. Da versuchen wir natürlich drauf einzugehen. Wir bieten Standardtrainings an, dass wir sagen, Mensch, da ist jemand neu in diese Führungsrolle gekommen. Wir sind auch gerade dabei, zum Beispiel dafür extra nochmal ein Training, einen ganzen Trainingsblock zu erstellen, zu sagen, was braucht denn jemand, der neue Führungskraft geworden ist, eigentlich bei SEAL, um sich da auch sicher zu fühlen in den verschiedenen Bereichen, in den Tools, die wir haben. Aber es ist so, dass wir ganz viel Flexibilität auch hier wieder geben und das auch individuell auf die Person sozusagen freigeben. Also es ist der Performance-Management-Prozess, wo man natürlich bespricht, was wird eigentlich an die Rolle erwartet. Da gibt es eine Scorecard, die wird besprochen. Was erwartet die Führungskraft von mir? Was ist vielleicht auch wichtig für den Mitarbeitenden? Was braucht er von seiner Führungskraft? Als auch die Ziele, die besprochen werden. Und nicht zu vergessen natürlich das Scoring in, was ist eigentlich an Skills wichtig für die Rolle, als auch Behavior. Wo sehen wir vielleicht Bereiche, wo jemand sich verbessert muss. Und daraus kommt dann natürlich im besten Fall der Development-Plan, wo man sagt, Mensch, ist das jemand, der braucht zum Beispiel nochmal Unterstützung im Bereich Stakeholder-Management. Dann wird wirklich sehr individuell geschaut, nicht nur, was bieten wir. Wir haben natürlich auch gewisse Standard-Trainings, aber wir bieten auch eine wirklich große Auswahl an Web-Based-Trainings, die wir uns eingekauft haben. Da kann jeder Mitarbeiter sich sozusagen frei bedienen und einfach schauen, Mensch, da sind Themen, die interessieren mich, da gucke ich rein. Auf der anderen Seite aber dann natürlich der Entwicklungsplan auch, was braucht der Mitarbeiter, um seine Ziele zu erreichen? Wo muss er sich weiterentwickeln, gerade im Hinblick auch auf sein persönliches Ziel? Ist es jemand, der vielleicht zukünftig in eine Expertenrolle gehen möchte? Oder ist es jemand, der Führungskraft werden möchte? Oder jemand, der vielleicht einfach sagt, ich möchte mich nur individuell in meiner Rolle weiterentwickeln? Da schauen wir wirklich, was ist gebraucht. Das kann auch mal ein Coaching sein. Das bieten wir in-house an, als aber auch extern. Manchmal ist es auch gut, wenn man sagt, man bedient sich eines externen Coaches, je nachdem, welches Thema das ist. Also das regelt sich tatsächlich über den individuellen Prozess. Und vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dass wir halt ein Trainingsbudget haben für jeden Mitarbeitenden, was dann auch genutzt werden kann. Und das wird natürlich in Abstimmung mit der Führungskraft auch geschaut, was ist da einfach das Sinnvollste für die Rolle, für die Person. Das findet über den individuellen Austausch mit der Führungskraft statt. Und wir unterstützen dann, indem wir schauen, haben wir das vielleicht in unserem Repertoire? Ist es was, was wir einkaufen wollen? Also da sind wir sehr, sehr flexibel und investieren auch sehr gerne, wenn es da gewisse Trainings gibt, in der Weiterentwicklung. Aber da schauen wir einfach. Da haben wir jetzt Gott sei Dank über den Performance-Management-Prozess, glaube ich, einen sehr stetigen und dauerhaften Prozess etabliert, in dem wir genau das eben sicherstellen, dass es Entwicklungspläne gibt, dass Feedback gegeben wird. Genau.
Ja, ihr habt jetzt so den gesamten Learning and Development Bereich ja sozusagen nach der Fusion aufgebaut. Es war euch dann aber auch wichtig, auch über Trainings diese einheitliche Kultur zu schaffen. Vielleicht so mal da, was lief denn da so gut und was würdest du sagen, oh, da haben wir gemerkt, da muss man drauf aufpassen, sonst wird das kritisch oder das funktioniert gar nicht, um für kulturelle Themen zu sensibilisieren. Gibt es da so eins, ja, das sollte man auf jeden Fall machen und eins, oh, da passt auf.
Also ich würde sagen, was man auf jeden Fall machen sollte, ist das individuelle Reinhören, zu sagen, was brauchen die Personen natürlich. Ich glaube, wo man drauf aufpassen muss, ist definitiv natürlich die Balance, weil letztlich ist ja auch wichtig, dass die Unternehmensziele erreicht werden. Und da muss man natürlich auch die unternehmerische Brille drauf haben, zu sagen, okay, es soll ja beiden Seiten auch helfen und es nutzt mir jetzt vielleicht nichts, wenn der Mitarbeitende XY einen Spanischkurs macht, wenn er das gar nicht braucht, sondern der braucht vielleicht eigentlich aus unserer Sicht noch was ganz anderes, dass man da wirklich auch gesund rangeht und schaut, hey, was ist denn eigentlich das Ziel für den Mitarbeitenden? Was ist die Rolle? Was erwarten wir eigentlich, dass man da ganz klar hingeht? Und wir haben halt schon gemerkt, dass uns dieser Prozess gefehlt hat. Und darum haben wir Performance Management etabliert, weil vieles wurde im persönlichen Gespräch, viele Führungskräfte haben auch Performance Management gemacht, aber über keine einheitliche Struktur. Und das war definitiv ein Learning, dass wir gesagt haben, es braucht eine einheitliche Struktur, als aber auch Standards des Unternehmens, weil wir so natürlich auch sicherstellen, dass Mitarbeitende fair behandelt werden. Und das ist für uns auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, es sollte faire Chancen für alle geben. Und genau.
Ja, also die Balance stellt ihr jetzt sozusagen einfach durch das Performance Management her, dass es letztlich auf die Ziele einzahlt.
Genau, weil der Performance Management Prozess startet natürlich mit der Zielsetzung des Vorstands und bricht sich dann natürlich auf die Führungskräfte runter und wieder ein Level runter. Und so, glaube ich, stellt man natürlich sicher, dass alle auf das gemeinsame Unternehmensziel hinarbeiten. Und im Prozess geht es natürlich dann auch wieder um das Individuum. Und das finde ich das Tolle. Es geht dann letztlich darum zu sagen, was ist mein Teil? Ich habe eine ganz klare Erwartung an meine Rolle. Ich kenne diese Erwartung. Man hat Ziele festgelegt, die werden beobachtet. Ich habe die Gelegenheit, ich bekomme regelmäßig Feedback dazu. Das heißt, wir stellen von unserer Seite, also People and Culture Seite, vor allen Dingen auch diese faire Chance sicher, als aber auch sicherzustellen, da bekommt jeder Feedback, weil natürlich kann man das abfragen und man kann es beantworten, aber es ist für mich auch nochmal so ein Sicherheitsprozess, den man im Unternehmen hat. Und du wirst es gesehen, wir sind im Wachstum und da ist es umso wichtiger, dass man auch sichere Strukturen schafft. Und ich bin sehr froh, dass wir das im letzten Jahr angestoßen und auch schon sehr erfolgreich auf Führungsebene etabliert haben und jetzt weiter ausrollen, auch für die Mitarbeitenden. Und haben auch bis jetzt schon sehr viel positives Feedback dazu bekommen.
Ja, wow, ganz viel Input. Vielleicht zusammenfassen, was macht erfolgreiches Change Management aus? Ob es jetzt ein Unternehmenszusammenschluss ist oder eine andere größere Veränderung wie ein großer Wachstum. Kannst du vielleicht so 3 Tipps für unsere Zuhörenden formulieren?
Ja, also definitiv, glaube ich, der erste Tipp ist es wichtig, die Mitarbeitenden frühzeitig einzubinden, da auch wirklich abzufragen, nicht nur einbinden, sondern auch abfragen und sagen, was können wir besser machen, was können wir anders machen, was braucht ihr vom Unternehmen, um dann überhaupt erstmal sicherzustellen, welche Interessen sind da. Dann glaube ich, eine offene, ehrliche Kommunikation, auch zu zeigen, wenn etwas nicht gut gelaufen ist, weil das einfach zeigt, dass das Unternehmen auch authentisch ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das nicht nur als Projekt zu machen, sondern Change Management ist etwas, was ein Unternehmen eigentlich dauerhaft begleitet. Und ich glaube, dieses Regelmäßige über Prozesse, über Tools, Möglichkeiten schaffen, Feedback zu geben, die Dinge dann auch so fest zu etablieren, ist ganz wichtig und dass es nicht nur eine einmalige Sache ist und dass man halt wirklich nachhaltig arbeitet, auch zu sagen, was passiert jetzt mit dem Feedback, das aufzeigt, vielleicht auch sagen, das können wir nicht machen, aber wir haben es berücksichtigt. Ich glaube, das ist halt wichtig, dass man darüber die Wertschätzung dann auch nochmal an die einzelnen Mitarbeitenden gibt.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich habe mich jetzt auch gefragt, wenn man es abfragt, muss man es ja auch irgendwie berücksichtigen, aber ja, dass man da so das Feedback zurückgibt. Ja, vielen Dank für das spannende Interview. Das waren auf jeden Fall tolle Learnings, finde ich. Wir kommen noch zu zwei Abschlussfragen, die es immer am Ende vom Podcast gibt. Und zwar, der erste wäre für unsere Zuhörenden einen ganz konkreten Tipp von dir, sozusagen als Expertin. Wie kann man das Thema Weiterbildung richtig angehen für sich persönlich?
Ja, ich glaube, man muss sich sehr viel reflektieren und sagen, was brauche ich eigentlich? Sich auch wirklich die Zeit nehmen, als Mensch zu sagen, wo möchte ich eigentlich hin? Es ist automatisch immer die gleiche Karriereleiter. Ich glaube, es gibt heutzutage so viele individuelle Wege, sich weiterzuentwickeln. Und ich für mich selber festgestellt, es ist ganz wichtig und sehr bereichernd, von anderen zu lernen. Ich glaube, dass man da so ein bisschen offener wird auch, und das würde ich mir auch von vielen wünschen, zu sagen, man schaut auch mal nach links und rechts und was habe ich denn heute eigentlich mitgenommen? Die Welt ist heute sehr, sehr schnelllebig geworden und gefühlt ist es immer sehr fokussiert auf, es muss das eine Karriereziel sein. Ich glaube, das ist es eben nicht. Ich glaube, dass man tagtäglich dazu lernt und das auch mal anzuerkennen und da vielleicht auch einfach mal zu sagen, ja, das ist auch schon ein Learning, das ist ganz entscheidend und ich glaube, das Reflektierte ist ganz wichtig, weil Dinge verändern sich auch und vielleicht ist es dann doch nicht das Richtige, dass man da auch wirklich reflektiert bleibt und schaut und wie weit ist man da, dass man offen ist für Feedback, auch eben andere Sichten nochmal mitnimmt. Das finde ich halt, also dass man nicht sich nur alleine betrachtet, sondern wirklich die Außenbetrachtung mit einbindet, das finde ich sehr, sehr bereichernd und hilfreich auch für den eigenen Entwicklungsweg.
Ja, und jetzt eine Frage, ein bisschen in eigener Sache. Wen nominierst du denn als potenziellen Gast für meinen Podcast zum Thema Weiterbildung, Digitalisierung, Lernen und E-Learning?
Ich glaube, da gibt es ganz viele spannende Kandidaten, die ich mir vorstellen könnte. Aber ich glaube, so in die Politik schauen, dass unsere Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger sicherlich eine spannende Kandidatin wäre, einzuladen und da mal die Ansichten nochmal persönlich zu lernen. Das fände ich auch ganz spannend.
Definitiv. Ja, vielen Dank, Yvonne, für deine Zeit und die spannenden Insights, Einblicke, genau.
Sehr gerne und vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Weiter geht's im nächsten Monat. Stay tuned.